Leid, warum lässt Gott das zu? Ich glaube, diese Frage ist so alt, wie die Menschheit ist. Ich bin seit über 40 Jahren unterwegs als Evangelist und das Thema war eigentlich mehr oder weniger immer wieder dabei. Und die Frage wird ja auch immer wieder gestellt. Es war so vor 25 Jahren, ich war auch unterwegs zu so einer Vortragswoche und beschäftigte mich gerade mit dem Thema, das war auch das Thema Leid, warum lässt Gott das zu? Und dann bekam ich Post von meiner Tochter, die war damals knapp 14, die ist so ein kommunikativer Typ. Heute läuft das ja alles mit WhatsApp und SMS und was es alles gibt. Und damals hat die mir noch so schöne, kleine, süße Briefchen geschrieben. Und dann schrieb sie mir: Hallo Papi, falls du jetzt einen Schock vermeiden möchtest, würde ich an deiner Stelle nicht weiterlesen. Denn ich habe in Englisch die Zensur geschrieben, die sich aus 3 und 3 zusammensetzt. Ich weiß auch nicht, wieso. Aber naja, hoffentlich geht es dir gut. Ich wünsche dir Gottes Segen für deinen Dienst, deine Tochter Andrea. Ja, das ist so ein Beispiel für das Leid von Schülern. Ich denke, bei Schülern ist die Frage nach dem Warum schnell geklärt. Warum so eine Note, warum so ein Leid von Schülern? Das liegt meistens, anwesende Lehrer mögen es mir verzeihen, es liegt an Lehrern. Ne? Da ist die Frage, warum schnell geklärt. Aber ich denke, wir alle, die wir schon ein bisschen älter sind und auch schon ein bisschen länger durchs Leben gegangen sind, wir wissen, es gibt Fragen, die sind nicht so leicht zu klären. Und so auch diese Frage, warum? Vor einigen Jahren ging ich in Rade vom Wall, das ist ein Nachbarort von Remscheid, über einen Friedhof. Ich meine, dass man als Pastor über einen Friedhof geht, ist eigentlich für einen Pastor nichts Besonderes, aber diesen Friedhof und diesen Gang über diesem Friedhof werde ich so leicht nicht vergessen. Auf diesem Friedhof gibt es ein ganzes Feld von über 40 Gräbern. Da gab es nämlich 1971 das bis dahin schlimmste Zugunglück in Deutschland. Da waren 2 Schulklassen nach Bremen gefahren zu einem Tagesausflug, kamen abends zurück dann vom Wuppertal nach Rade vom Wald, eine eingleisige Strecke mit dem Schienenbus und dieser Schienenbus kollidiert mit einem Güterzug und über 40 Schüler und einige Lehrer kamen ums Leben. Und dieser Friedhof ist auch gleich gehalten, alles die gleichen Grabsteine im gleichen Format, aber dann sehr individuell. Ein Grabstein mit einem Ball, vermutlich ein begeisterter Junge, der gerne Fußball spielte. Und auf einem Grabstein, da stand nur dieses eine Wort, warum? Wohl die quälendsten 5 Buchstaben, die oft hineingraviert sind in unser Leben. Warum? Warum lässt Gott das zu? Welche Zugunglücke? Warum fallen Flugzeuge vom Himmel, rollen Lawinen ins Tal? Warum müssen die einen die Last kranker Kinder tragen und die anderen wissen nichts davon? Warum die sinnlosen Unfälle und Katastrophen? Und zu diesem quälenden Warum kommt da noch die Frage, ja, wo ist denn eigentlich Gott in diesem Elend? Gibt es überhaupt einen guten und allmächtigen Gott? Viele meinen, all das Böse und das Leid in der Welt beweisen, dass es keinen Gott gibt. Viele Leute denken, das Problem des Bösen mit all dem Leid, das es mit sich bringt, das sei ein unüberwindliches Hindernis für den Glauben an einen guten Gott. Und die Argumentation lautet dann etwa so: Ein guter, liebender Gott, der würde doch nichts Böses tun und kein Leid zulassen. Und ein allmächtiger Gott, der könnte doch alles Böse und alles Leid einfach aus der Welt verbannen. Und wenn Gott also gut und allmächtig ist, dann sollte es nichts Böses und kein Leid mehr geben. Und da jedoch offensichtlich Böses und Leid zur Wirklichkeit unseres Lebens gehören, folgern viele, gibt es keinen Gott, zumindest keinen guten und allmächtigen. Dieses Argument ist oberflächlich betrachtet beeindruckend, aber wissen diejenigen, die nach der Ausrottung des Bösen verlangen, wissen die wirklich, was die da sagen? Nehmen wir doch einmal an, Gott würde gerade jetzt in diesem Moment alles Böse vernichten. Wo wären wir dann? Würde nicht die ganze Menschheit ausgelöscht? Denn wer von uns ist frei vom Bösen? Das Böse ist ja kein abstraktes, rein intellektuelles Thema, sondern ein brennendes moralisches Problem, das in jedem von uns steckt. Wir selbst sind das Problem des Bösen. Wenn einfache Vernichtung die Lösung wäre, hätte keiner von uns eine Chance. In fast allen Gesprächen über den Glauben taucht diese Frage auf. Vielleicht habt ihr das auch schon gemerkt, auch gerade wenn man vielleicht auch Freunde, Bekannte einladen möchte oder sie eben auf geistliche Themen bringen möchte, dann kommt immer schnell die Frage, ja, warum lässt Gott das zu? Und diese Frage wird dann immer wieder besonders laut gestellt bei entsprechenden tragischen Ereignissen und Katastrophen. Ich habe beobachtet, dass interessanterweise diese Frage oft von Menschen gestellt wird, die sonst nie nach Gott fragen oder kaum. Aber nun meinen erst recht, einen Anlass zu haben, die Existenz dieses Gottes in Frage zu stellen. Oder falls es einen Gott geben sollte, dann müsse doch dieser Gott einmal zur Rechenschaft gezogen werden. Viele verwechseln den Gott der Liebe mit dem landläufigen lieben Gott. Viele reden ja so auch vom lieben Gott. Und viele buchstabieren Gott so, diese Buchstaben G-O-T-T, guter Opa, total taub. So stellen sich manche Gott vor. Aber die Bibel kennt keine solche Karikatur von einem lieben Gott, so einem lieben alten Vater, der über allem thront. Die Bibel kennt solche weichlichen Gottesvorstellungen nicht. Das heißt, auch im Neuen Testament, einmal im Hebräerbrief, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott kann schrecklich hart sein, weil er gerecht ist. Wie kann Gott das zulassen? Hinter dieser Frage wird deutlich, wie man sich Gott vorstellt. Da stellt man sich Gott vor, ja, wie so ein Kindermädchen. So ein Kindermädchen ist dafür angestellt, dass in der Kinderstube alles recht ordentlich zugeht. Und dann passiert es eines Tages, dass ein Kind aus dem Fenster stürzt. Und entsetzt läuft dann alles zusammen. Ja, wo ist denn das Kindermädchen? Wie kann das Kindermädchen das zulassen? Ja, so stellt man sich Gott vor. Er ist, so denkt man, verpflichtet dafür zu sorgen, dass auf dieser Erde einigermaßen alles ordentlich zugeht. Man kümmert sich nicht allzu viel um ihn, so wie man sich in einem großen Haus auch nicht besonders um das Kindermädchen kümmert. Aber Gott ist nicht das himmlische Kindermädchen. Wo in aller Welt steht geschrieben, dass er verpflichtet wäre, in dieser Welt für Ordnung zu sorgen? Gott ist uns in keiner Weise verpflichtet. Er ist der Herr. Und weil er der Herr ist, können wir ihn nicht zur Rechenschaft ziehen, wie manche meinen. Er wird uns eines Tages zur Rechenschaft ziehen, davon spricht die Bibel. Nicht wir werden fragen, Herr, warum hast du die Hungersnöte in der Welt zugelassen? Sondern Gott wird uns fragen, warum habt ihr von eurem Wohlstand so wenig für die Hungernden abgegeben? Ich denke, in manchen Situationen oder bei manchen Situationen, da wäre die Frage angebracht, wie kann der Mensch das zulassen? Nicht Gott, sondern die Menschen haben Folter, Peitsche, Gefängnis, Sklaverei, Kanonen und Bomben erfunden. Deshalb müsste man eigentlich fragen, wie kann der Mensch das zulassen? Aber abgesehen von vielen, die diese Frage nach Gott, nach dem Gott der Liebe meist oberflächlich stellen, ist mir bewusst, dass auch viele diese Fragen voller Betroffenheit stellen. Und vielleicht sind manche auch heute Abend unter uns mit dieser Frage aus einer inneren Betroffenheit zu diesem Thema gekommen. Ich denke an jene Frau im Rollstuhl, die ich kennenlernte, als ich auch vor einigen Jahren in Süddeutschland unterwegs war zu einer Vortragswoche, auch genau mit diesem Thema. Und zu diesem Thema kam zum ersten Mal diese Frau, sie wurde mit dem Rollstuhl hineingeschoben, saß ziemlich vorne und sie guckte mich sehr interessiert, sehr nachdenklich, sehr kritisch an. Und ich merkte auch, für diese Frau im Rollstuhl ist das kein theoretisches Thema, das ich da an dem Abend abhandelte. Oder ich denke an die Eltern, mit denen ich an den Särgen ihrer Kinder stand. Es gibt manche tragische Beerdigungen. Und im Laufe meines Dienstes habe ich auch so manche tragische Beerdigungen durchführen müssen. Aber ich glaube, die schlimmsten Beerdigungen sind die Beerdigung von Kindern. Egal wie alt, wenn Kinder vor ihren Eltern gehen. Das sind dann keine theoretischen Fragen mehr. Und ich selbst werde nie den 19. März 1996 vergessen, als der Professor mir das Ergebnis der Operation meiner ersten Frau Hannelore mitteilte und dann zusammenfasste und sagte, ja, was soll ich sagen, Herr Lese, es ist schlecht, sieht sehr schlecht aus mit Ihrer Frau. Und als ich dann später fragte nach der Lebenserwartung, sagte er mir ein halbes Jahr. Und leider hat er recht behalten. Also, ich kenne das aus eigener Betroffenheit und auch von Menschen, die mit Betroffenheit diese Frage stellen. Aber ich denke, da wo wir als Betroffene Gott fragen und auch sein Wort fragen, werden wir Antwort bekommen. Sicherlich nicht im Sinne einer Patentantwort. Es gibt keine Patentantwort. Es gibt nicht die eine Antwort auf diese Frage. Und so möchte ich auch heute Abend versuchen, von der Bibel her einige Antworten zu geben. Die erste: Gott lässt den Menschen nach seinem freien Willen handeln. Die meisten Menschen leben, wie es ihnen gefällt, kümmern sich um Gott nur, wenn es ihnen schlecht geht. Sie missbrauchen seinen Namen, gönnen sich keine Ruhe, kümmern sich nicht besonders um ihre Eltern, töten, zerstören die Ehe anderer, stehlen, reden über andere und möchten am liebsten alles an sich reißen, was ihnen nicht gehört. Mit einem Satz, sie fragen nicht viel nach den 10 Geboten, ja, sie halten sich nicht an die 10 Gebote. Und eines Tages geht es schief und das Geschrei ist dann furchtbar groß. Aber was wir uns selbst einbrocken, dürfen wir Gott nicht anlasten. Nicht Gott ist verantwortlich, dass Menschen sich das Leben schwer machen und einander schließlich umbringen. Gott hat uns gesagt, wie es in dieser Welt ordentlich zugehen kann. Die 10 Gebote sind gleichsam Gottes Verkehrsvorschriften zwischen ihm und uns Menschen und auch zwischen den Menschen untereinander. Und wer sie nicht einhält, darf sich nicht wundern, wenn es dauernd zwischenmenschliche Zusammenstöße und Unfälle gibt. Gott hat diese Welt gut geschaffen, so lesen wir es auf den ersten Seiten der Bibel. Und siehe, es war sehr gut. Gott hat also das Böse nicht geschaffen. Allerdings hat er Wesen geschaffen, die die Möglichkeit haben, das Böse zu tun. Und erst die Rebellion des Menschen gegen Gott brachte den Riss in die Schöpfung. Der Mensch wollte so sein wie Gott und das wurde ihm zum Verhängnis. Ich denke, das ist eine Antwort für manches Leid, das Menschen selber verursachen. Aber eine weitere und sehr entscheidende Antwort, eine sehr ernüchternde Antwort, aber eine biblische Antwort, heißt: Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Wir können Gottes Gedanken nicht immer verstehen. Die Bibel sagt, Jesaja 55, denn meine Gedanken, spricht Gott, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist denn die Erde, sind auch meine Wege höher, denn eure Wege und meine Gedanken, denn eure Gedanken. Im Römerbrief schreibt Paulus im Kapitel 11, wie unbegreiflich sind seine Gerichte. wie unerforschlich seine Wege. Der große Völkermissionar und Theologe Paulus, wie unbegreiflich sind seine Gerichte, wie unerforschlich seine Wege. Wir wollen als Christen auch nicht versuchen, mehr zu sagen oder mehr zu wissen, als die Bibel sagt. Hier heißt es unmissverständlich, dass wir eben Gottes Gedanken und Gottes Wege nicht verstehen können. Warum meine Frau Hannelore damals sterben musste, weiß ich auch nicht. Aber selbst wenn wir Gottes Gedanken nicht verstehen, dürfen wir dennoch wissen, dass er Gedanken des Friedens und nicht des Leides mit uns hat, wie es in Jeremia 29 zu lesen ist. Corrie ten Boom, die Holländerin, die mit ihrer Familie Juden versteckt hat und dann ins KZ kam und sehr viel durchgemacht hat, ist dann ja auch nachher herumgereist und hat die Liebe Gottes gepredigt. Ich habe sie als Kind oder Jugendlicher auch noch mal erlebt im Ruhrgebiet bei einer großen Veranstaltung. Und sie hat bei ihren Reisen und bei ihren Vorträgen oft ein Beispiel gebracht. Manchmal hat sie sogar eine kleine gestickte Decke mitgebracht oder sie sprach von einem Teppich oder eben von einer Stickarbeit. Wenn man die Rückseite sieht, da sind viele bunte Fäden und verworren. Und so sagt sie, so kommt uns oft unser Leben vor. In diesem Leben, in dieser Welt, sehen wir nicht das Ganze, sehen wir nicht das Muster. Das sehen wir erst in der Ewigkeit. Ich denke, dieses schlichte, einfache Bild ist vielleicht eine Hilfe. Dass das unterstreicht, was Gott sagt. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Viele Geschehnisse in dieser Welt oder auch in unserem Leben, da sehen wir nur die Rückseite von. Vieles scheint uns auch verworren und unsinnig. Aber in der Ewigkeit werden wir diesen Teppich einmal von der Vorderseite bewundern dürfen. Und wir werden staunen. Vielleicht bekommen wir da auch Antwort auf manche Fragen, die wir jetzt noch haben. Oder sie sind uns dann keine Fragen mehr. Auf alle Fälle Trost. Und ich denke, das ist keine Vertröstung, wenn es in Offenbarung 21 heißt, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das heißt ja zunächst auch einmal, dass wir mit Tränen da ankommen. Dass Tränen, das Leid zu unserem Leben gehört. Aber das ist Trost. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Das ist Trost und nicht Vertröstung. Und auch als Christen brauchen wir uns unserer Tränen nicht zu schämen. Mich hat in den tränenreichen Situationen meines Lebens das Wort aus Psalm 56, Vers 9 getröstet, wo der Psalmbeter sagt, sammle meine Tränen in deinen Krug, ohne Zweifel, du zählst sie. Ein wunderbares, tröstliches Bild. Unser Gott kennt uns und er sieht auch die Tränen, er sieht auch deine Tränen, die du vielleicht ganz alleine weinst. Er kennt sie, ja, er zählt sie, so heißt es hier. Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Eine weitere Antwort. Jesus selbst hat die Warum-Frage gestellt. Die Antwort auf das Problem des Leides ist, dass Jesus direkt hineinkam. Jesus hat am Kreuz nicht nur mit uns gelitten, er hat die Verantwortung übernommen für alle menschliche Bosheit, die je begangen wurde und noch begangen wird. Er ließ sich von diesem Berg der Schuld buchstäblich erschlagen. Und er litt nicht nur unbeschreiblich, er machte auch für uns die Hölle durch. In seiner Qual schrie er am Kreuz: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? ein Satz aus Psalm 22. Übrigens auch ein Hinweis dafür, dass es Situationen gibt in unserem Leben, wo uns die eigenen Worte fehlen. Und Jesus war ja auch ganz Mensch und er erinnerte sich hier an diesem Psalm 22. Und er hat das nicht nur so zitiert, sondern er hat das ja auch durchlitten. Das war ja das Schlimmste, obwohl das Leiden, das körperliche Leiden ja schon grausam war. Ich weiß nicht, wer von euch mal den Film Die Passion von Mel Gibson gesehen hat. Er war ja grausam, aber das war so dargestellt, wie es damals so in etwa gewesen ist. Grausam, diese körperlichen Qualen der Kreuzigung. Aber das Schlimmste für Jesus war, dass er tatsächlich von Gott verlassen war, weil Sünde immer wieder Trennung bedeutet. Und am Kreuz auf Golgatha hat Gott die Sünde der ganzen Welt, das sagt man so in einem Satz, die Sünde der ganzen Welt, da müssen wir uns mal alle Erdteile vorstellen, alle Länder, die Sünde jeder Stadt, auch die Sünde dieser Stadt Schwerin, die Sünde von allen Menschen hier in diesem Raum hat Gott auf Jesus gelegt. Und Sünde trennt. Und dann hat Jesus geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus ist in die Gottverlassenheit gegangen, damit wir nicht mehr von Gott verlassen sein müssen. Am Kreuz lud Gott freiwillig sich selbst das Böse der ganzen Welt auf. Wir werden das letztlich nie ganz verstehen, aber wir können staunen über diese unglaubliche Hingabe. Am Kreuz wird die Liebe Gottes für uns Menschen sichtbar. Das Kreuz und die Auferstehung sind sichtbarer Beweis, dass das Böse und dass das Leid nicht das letzte Wort haben in Gottes Welt. Eine weitere Antwort, ein weiterer Gedanke. Wozu statt warum? Manchmal, wie gesagt, manchmal, nicht immer, nicht in jeder Situation, aber manchmal kann es eine Hilfe sein, wenn man anstatt warum einfach wozu fragt. Ich war noch junger Pastor, ich besuchte einen alten Mann, über 80, hat ein Holzbein, seit seinem 17. Lebensjahr, musste so eine Prothese tragen. Er hatte bei einem Unfall ein Bein verloren und mich hat beeindruckend, dass dieser alte Mann das rückwirkend sagte, Gott musste mir damals mein Bein nehmen, weil ich sonst Wege gegangen wäre, die ihm nicht gefallen hätten. Ja, vielleicht wäre ich sonst Gott fortgelaufen. So bin ich in seiner Nähe geblieben und habe trotz meiner Behinderung immer wieder seine Hilfe erfahren. Das hat er vermutlich nicht als 17-Jähriger, vielleicht auch noch nicht als 20-Jähriger sagen können. Aber in der Rückschau seines Lebens. Wie gesagt, mich hat dieses persönliche Zeugnis sehr beeindruckt. Allerdings sollten wir uns hüten, das Leid anderer Leute in diesem Sinne zu deuten. Aber wenn man sein Leid selbst so annehmen kann, dann ist das ein Geschenk. Paul Tournier, ein christlicher Arzt und Psychotherapeut und Schriftsteller, hat einmal gesagt, auf die Frage nach dem Leiden lautet die christliche Antwort annehmen. Annehmen, das ist nicht leicht und das ist oft auch ein langer und schwieriger Prozess. Aber annehmen ist dann möglich, wenn man Gott vertrauen kann, dessen Gedanken höher sind als unsere Gedanken. So hat zum Beispiel jene Frau im Rollstuhl, nachdem sie Christ wurde, auch ihr Leid angenommen. An dem Abend, als ich da war, hat sie sich noch nicht bekehrt. Ist sie noch nicht Christ geworden. Da hatte ich ein erstes Gespräch mit ihr. Hat sie mir ihre Situation geschildert. Aber etwa ein Jahr später ist sie dann Christ geworden. Sie hat ihre Geschichte veröffentlicht und deshalb kann ich sie daraus zitieren. Wir führten eine nach außen hin gut funktionierende Ehe, doch in unserem Inneren war es leer. Wir gingen zwar als Familie in die Kirche, füllten aber unsere seelische Leere mit Besitz, Geld, Hobbys und Unternehmung. Mein ungestilltes Liebesbedürfnis stillte ein Freund, bis es mein Mann erfuhr. Wir trennten uns und gingen wegen der Kinder wieder zusammen. Doch unterschwellig kriselte es weiter, bis es in der Silvesternacht zum großen Knall kam. Als ich beim Streit aus dem Schlafzimmer laufen wollte, schoss mein Mann mit der Pistole auf mich. Die Kugel ging durch die Wirbelsäule. Ich fiel zu Boden und konnte nicht mehr aufstehen. Nun, so sagt sie rückwirkend, griff Gott ein. Er schenkte, dass ich meinem Mann sofort von Herzen verzeihen konnte. Mein Mann verständigte selbst die Polizei und wurde festgenommen. Ich kam in die Klinik zur Operation. In der Intensivstation dachte ich, mein Leben ginge zu Ende. Doch ich genas und wurde zur Rehabilitation verlegt. Und dann stand es fest, ich würde querschnittsgelähmt bleiben. Mein Mann bekam in der Untersuchungshaft eine Bibel in die Hand. Und wir spürten eine nie gekannte Verbindung in einem Dreieck zu Gott und zueinander. Er wurde nach 6 Wochen entlassen. Gott wirkte weiter wunderbar. Das Haus konnte in kurzer Zeit rollstuhlgerecht umgebaut werden. Die Strafe wurde auf Bewährung gesetzt. Und so konnten wir wieder als Familie beginnen. Bald merkte ich, das neue Leben im Rollstuhl war mühsam und hatte viele Grenzen. Doch Gott schickte mir zu dieser Zeit einen Krankengymnasten ins Haus. Er hörte mir zu, half mir verständnisvoll und lud mich in seine Gemeinde ein. Den habe ich dann damals in der Woche auch kennengelernt. Dieser Krankengymnast kam mit dieser Frau im Rollstuhl zu der Abendveranstaltung. Sie berichtet weiter, dort lernten wir viele Christen kennen, ihren liebevollen Umgang miteinander, ihr Leben und Reden mit Gott, ihren Glauben. Und bald bekannten auch wir uns zu Jesus, gingen in den Hauskreis, spürten die Führung Gottes in unserem Leben. Meine Verzweiflung und mein Selbstmitleid wurden weniger. Ich kann nun täglich die Hilfe und Liebe Gottes erleben. Ich weiß um meine Vergebung und Heilsgewissheit und bin dankbar meinem Herrn, dass es mir gut geht und ich meine Familie mit Haushalt selbst versorgen kann. Ein Jahr später ließen mein Mann, meine 14-jährige Tochter und ich uns in der Baptistengemeinde taufen. Ich weiß heute, mein Leben im Rollstuhl hat seinen Sinn. Meine Lebensfreude kommt von Gott. Soweit dieses etwas sehr ausführliche Beispiel für einen Menschen, der durch die Kraft des Glaubens sein Leid annehmen konnte. Und so habe ich das bei vielen anderen Menschen auch erleben dürfen. Sicherlich oft erst nach einem längeren Prozess, wo sie ihr Leiden annehmen konnten. Noch eine weitere Antwort. Gott lässt manches zu, um uns zu warnen. Zulassungen Gottes können auch Warnsignale sein, die uns zur Buße, zur Umkehr bewegen sollen. Die römischen Soldaten hatten einmal ein Blutbad unter der galiläischen Bevölkerung angerichtet. Dahinter stand die stumme Frage, warum ließ Gott die Heiden so wüten und dieses Blutbad anrichten? Und Jesus erklärt nicht das Leid, er rüttelt die Gewissen auf. In Lukas 13 kann man das nachlesen, da sagt Jesus, meint ihr, dass diese Galiläer mehr gesündigt haben als alle anderen Galiläer, weil sie das erlitten haben? Mit dieser rhetorischen Frage macht Jesus deutlich, dass man nicht immer einen Zusammenhang herstellen kann zwischen Ursache und Wirkung. Es gibt leider manchmal so Überfromme, die immer wieder sagen oder meinen, dass es mit Sünde zu tun haben muss, wenn ein Mensch so viel Leid erlebt oder so. Jesus stellt das in Frage. Er sagt, ich sage euch, nein, wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr auch alle so umkommen. Damit sagt Jesus, dass manches geschieht, um auch uns zu warnen, um uns aufzurütteln. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis, den man als den größten Denker des 20. Jahrhunderts bezeichnet, der hat einmal gesagt, Gott flüstert in unseren Freuden. Er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Ist das nicht so? Kennen wir das nicht auch? Wenn es uns gut geht, natürlich, wir wissen um Gott, Gott ist da. Gott flüstert in unseren Freuden. Aber er spricht in unserem Gewissen und in unseren Schmerzen ruft er laut. Sie sind sein Megaphon, eine taube Welt aufzuwecken. Aber Gott will uns nicht nur durch solche Warnsignale zur Umkehr bewegen, sondern auch dadurch, dass er so viel Gutes zulässt. Wenn wir über das nachdenken, was uns erschreckt und gewissermaßen Gott dafür verantwortlich machen wollen, dann dürfen wir auch das nicht vergessen und müssen logischerweise auch alles, was wir an Gutem erleben, doch auch an Gott festmachen. Gott sei Dank gibt es ja nicht nur Krieg und Leid auf dieser Welt. Ist natürlich schlimm, wenn man die Nachrichten schaut, da hat man den Eindruck, es gibt nur Krieg und Leid auf der Welt. Es gibt ja so einen journalistischen Grundsatz, Bad News are Good News, also schlechte Nachrichten, das sind gute Nachrichten, die lassen sich gut verkaufen, das sind Sensationen, das sind Schlagzeilen. Eigentlich, manchmal gibt es ja hier und da verstreut, oft mehr so in regionalen Programmen, dann so auch Hinweis auf schöne Erlebnisse mit Menschen oder auch auf gute Sachen. Aber die Nachrichten vermitteln oft ein Bild, als gäbe es nur noch Mord und Totschlag und Krieg und Leid in dieser Welt. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass du jahrelang heil nach Hause gekommen bist von deinem Arbeitsplatz? Wie viel Grund, Gott zu danken? Wenn wir meinen, Gott anklagen zu können angesichts des Leides, dann müssen wir ihm doch erst recht danken angesichts so vieler guter Erfahrungen. Vielleicht ist auch mancher unter uns, der bisher auch noch gar kein großes Leid erlebt hat. Dann danke Gott für die Güte in deinem Leben. Und auch manchen leidgeprüften Menschen habe ich gesagt, wenn einem manchmal das Leid einen auch so niederdrücken will, dass man dann auch auf das sieht, was noch geht und was Gott einem auch im Leid oder trotz Leiden auch noch Gutes erfahren lässt. Gott redet zu uns auch durch seine Güte und Gottes Güte will uns zur Umkehr bewegen. Im Römer 2, Vers 4 heißt es, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bewegt? Im Lukas-Evangelium wird einmal erzählt, wie der Herr Jesus 10 Leprakranke geheilt hat. Die waren sicherlich alle dankbar. Die waren auch Jesus bestimmt dankbar, dass sie geheilt waren. Sie wurden ja unterwegs geheilt, das war doch so auch ein Glaubensschritt. Jesus hat gesagt, geht hin, zeigt euch den Priestern. Die Priester hatten fast so eine Funktion, wie man heute sagen würde, ein Vertrauensarzt, der einem wieder gesund schreibt, weil der Aussatz, Lepra, der Aussatz auch als religiös unrein galt. Und als sie zu den Priestern kamen, waren sie alle 10 gesund. Und die waren alle dankbar. Aber nur einer von ihnen kehrte um und lief zu Jesus zurück, als er merkte, dass er geheilt war. Und laut lobte er Gott, der warf sich vor Jesus nieder und dankte ihm. Und Jesus fragte, habe ich nicht 10 Männer geheilt? Wo sind denn die anderen? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben? Ich glaube nicht, dass die 9 Männer undankbare Leute waren. Die haben sicherlich Dankbarkeit empfunden. Aber sie haben die Dankbarkeit nicht praktiziert. Nur einer bleibt stehen und kehrt zu Jesus. Ja, er bekehrt sich aus Dankbarkeit. Das ist eigentlich die richtige Motivation zu einer Bekehrung, zu einer Hinwendung zu Jesus. Aus Dankbarkeit über die erfahrene Güte Gottes. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr treibt. Warum bin ich eigentlich gesund? Warum kann ich vielleicht auch trotz mancher Einschränkungen doch noch ein normales Leben führen? Ist das mein Verdienst? Jesus hat den Aussätzigen nicht nur gesund, sondern auch rein gemacht. Er hat ihnen Gemeinschaft mit Gott ermöglicht. Wir alle sind durch den Aussatz der Sünde nicht fähig zur Gemeinschaft mit Gott, aber das Blut Jesu Christi macht uns rein von aller Sünde. Hast du dafür schon einmal bewusst gedankt? Lass es nicht bei einem Gefühl der Dankbarkeit, sondern lass dich heute einladen zur Umkehr durch die Güte Gottes. Amen.